Ja, ein Pastor war eingeladen bei einer Familie aus der Gemeinde und er kam dann gerne zu Besuch und es gab ein schönes feierliches Essen und die Frau des Hauses sagte, na wenn schon mal unser Pastor zu Besuch kommt, dann holen wir unser schönes Besteck raus, was wir zur Hochzeit geschenkt bekommen haben, ne, unser goldenes Geschirr und tischen mal so richtig auf. Und dann gab es eine schöne Mahlzeit, eine gute Gemeinschaft. Hinterher gingen sie noch ins Wohnzimmer, saßen dann noch, hatten gute Gemeinschaft. Irgendwann ging der Pastor und die Frau kam in die Küche, machte sich so an das Geschirr, um es zu spülen, um wieder alles fertig zu machen und stellte auf einmal fest, dass ein Messer fehlte. Und sie suchte überall und guckte nochmal das ganze Geschirr und zählte alles durch. Tatsächlich von diesem kostbaren Geschirr fehlte ein goldenes Messer. Und sie sagte zu ihrem Mann, du, das kann doch nicht sein, der Pastor hat unser Messer geklaut. Und er so, nein, das ist undenkbar, der Pastor klaut uns doch hier nicht ein Messer. Aber sie sagt, ich finde es nirgendwo. Naja, aber sie trauten sich jetzt irgendwie nicht, den Pastor damit zu konfrontieren, weil es so absurd war, dass der da was geklaut haben sollte. Und so verging dann eine Zeit, fast ein ganzes Jahr, und so kam er wieder mal zum Hausbesuch. Und so kam er rein und diese Frau ließ es irgendwie nicht in Ruhe und sie merkte irgendwie, ist da was zwischen dem Pastor steht und sie wollte das in Ordnung bringen und sagte, Herr Pastor, Sie waren ja schon vor knapp einem Jahr da und wir haben hier schön gegessen und ich hatte hier unser schönes Besteck und so weiter raus und seitdem vermisse ich ein goldenes Messer. Könnte es sein, dass Sie es irgendwie aus Versehen eingesteckt haben oder so? Und er sagt, oh, Sie haben Ihr goldenes Messer gar nicht gefunden. Als wir ins Wohnzimmer gegangen sind, habe ich dieses goldene Messer in Ihre Bibel reingelegt. Und wenn Sie es bis heute noch nicht gefunden haben, könnte es sein, dass Sie die Bibel ein Jahr lang nicht angefasst haben. Ja, könnte es vielleicht bei uns auch so sein, dass jemand etwas in unsere Bibel versteckt und wir es vielleicht sehr lange nicht wiederfinden würden. Keine Angst, es wird keine Predigt, wo ich euch ein schlechtes Gewissen machen möchte, dass ihr alle zu wenig Bibel lest, aber ein bisschen schlechtes Gewissen dürfen wir schon haben, weil ich möchte uns vor Augen führen und uns schmackhaft machen, was uns entgeht, wenn wir die Bibel nicht lesen. Und deswegen wollen wir uns heute mit einem Text auseinandersetzen, den wir im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, die Verse 14 bis 17 finden. So vor, glaube ich, 2 Wochen haben wir mal so eine Grundsatzpredigt über das Gebet gehört und heute soll es um das Wort Gottes gehen. So die zwei, sage ich mal, Grundtugenden eines Christen, das Gebet und das Bibellesen. Und ich lade uns ein, wenn ihr eine Bibel zur Hand habt, aber ich bin mir natürlich bewusst, dass viele heute auch digital ihre Bibel haben. Ihr dürft auch gerne euer Smartphone oder irgendwas anderes rausholen, solange es der Bibeltext ist. Sonst habe ich aber auch den Text hier an der Wand. Dann dürft ihr gerne mitlesen. Also wir lesen aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, die Verse 14 bis 17 und ich habe hier die neue evangelistische Übersetzung. Klingt es vielleicht ein bisschen anders, als ihr vielleicht die Verse manche von euch im Ohr haben. So steht es in Gottes Wort. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir zur völligen Gewissheit wurde. Du weißt ja, von wem du gelernt hast und bist von Kindesbeinen an mit den Heiligen Schriften vertraut, die geeignet sind, dir die Weisheit zu vermitteln, die zur Rettung führt, zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Ihr Nutzen ist entsprechend. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen, überführt uns von Sünde, bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Mit der Schrift ist der Mensch, der Gott gehört, und ihm dient, allen seinen Aufgaben gewachsen und ausgerüstet zu jedem guten Werk. Das ist das Wort Gottes. Ja, die Bibel, das Wort Gottes. Ich glaube, wir alle haben so unsere Erfahrungen gemacht mit dem Wort Gottes, seien wir schon lange im Glauben unterwegs oder vielleicht sehr kürzlich zum Glauben gekommen. Ich glaube, wir alle haben Herausforderungen, was das Bibellesen betrifft. Und mir geht es da nicht anders. Also ich schließe da von mir auf andere, dass wir Zeiten haben, wo wir vielleicht sagen, ja, unsere Bibellese, das klappt so richtig gut. Und dann haben wir vielleicht Phasen, wo tatsächlich unsere Bibel länger an einem Ort liegt und wenig von uns angefasst wird. In unserem Bibeltext sehen wir, wie der Apostel Paulus zum Lebensende, seinen letzten Brief, den er schreibt, dass er hier nochmal einen Brief schreibt an seinen Ziehsohn, an seinen Glaubenssohn Timotheus, um ihm noch so mal ein paar ganz letzte wichtige Worte weiterzugeben, ein paar ganz wichtige Hinweise, wie er jetzt seinen Dienst wahrnehmen soll und wie er als Person sich jetzt auch aufstellen soll, damit er gewappnet ist. Und in diesem Brief muss Paulus einige Dinge ansprechen, die so in der Zwischenzeit passiert sind. Und so beginnt er in Kapitel 3, dass er dem Timotheus sagt, dass Zeiten kommen werden, dass in diesen letzten Zeiten dort Menschen kommen werden, also eine Gesellschaft da sein wird, die geprägt ist von lauter bösen Dingen. Also das ist ein ganz langer Lasterkatalog, der hier uns in Kapitel 3 erwartet. Die Menschen sind selbstsüchtig, geldgierig, großtuerisch, eingebildet, Gotteslästerer, den Eltern ungehorsam, keine Ehrfurcht, undankbar, lieblos, unversöhnlich, Mitmenschen verleumden, hemmungslos alles ausleben, gewalttätig, das Gute hassen, zu jedem Verrat bereit, leichtsinnig, vom Hochmut verblendet, leben nur für das Vergnügen, sie kümmern sich nicht mehr um Gott und haben vielleicht bestenfalls noch einen frommen Anstrich, aber die Gottesfurcht verleugnen sie. Also wenn man das zusammenfassen würde, könnte man sagen, Timotheus, pass auf, es werden Menschen kommen, die egoistisch sein werden und nur noch an sich selbst denken. Die sich nicht mehr darum scheren um andere, sondern die ein Lebensprogramm haben, was sie ins Zentrum stellt und wo sich alles nur noch um sie dreht. Die Konsequenz aus dieser Positionierung in der Welt, nämlich in diesem Egoismus, ist, dass sie Böses tun. Sie tun Böses in dem, dass sie es nur noch für sich selbst tun und alles muss ihnen dienen. Und dabei vergessen sie völlig Gott. Sie lassen Gott völlig außer Acht, weil sie nur noch sich selbst und nur noch ihre eigenen Belange im Blick haben. Dann sind noch einige da, die zwar nach außen dann aber noch einen guten Schein wahren wollen, wo man aber merkt, wenn man länger mit ihnen zu tun hat, dass dort keine Kraft ist, dass dort kein smarter Lebenswandel ist, wie man vielleicht heute sagen würde, sondern dass dort Menschen sind, die eigentlich in sich selbst verkrümmt, um altes Wort zu verwenden, wie Luther es sagte, aber dann doch nur für sich selbst leben und im Leben am Ende scheitern. Und ich habe so gedacht, Mensch, diese Beschreibung hier von Paulus, die könnte auch auf unsere Gesellschaft heute passen. Auch wir sind in einer Gesellschaft, wo die Menschen zunehmend egoistischer werden. So dieses Gemeinschaftsgefühl und das Füreinander-Dasein ist weniger geworden. Auch so die Spannung in der Gesellschaft wird immer größer. So diese Abgründe, die sich da immer mehr auftun. Dass man immer mehr schlecht übereinander redet und weniger miteinander. Und dass man auch ein Lebensprogramm hat, wo man Gott immer mehr aus dem gesellschaftlichen Leben verbannt. Und wo man vielleicht noch so nach außen einen guten Schein wahren möchte, aber nach innen eigentlich nichts Gutes mehr da ist. Und Paulus gibt dem Timotheus eine ganz klare Aufforderung in diesem Text und er sagt, halte dich fern von diesen Menschen. Halte dich fern. Da geht es nicht darum, dass er nicht sie begegnen soll oder mit ihnen Kontakt hat in einem gesellschaftlichen Leben oder ihnen das Evangelium verkündigt, sondern dies halte fern bedeutet, mach es ihnen nicht gleich, werd nicht einer von ihnen. Geh diesen gesellschaftlichen Weg nicht mit, geh diesen Ego-Trip mit ihnen nicht mit, sondern sieh zu, dass du ein anderes Lebensprogramm hast. Und in besonderer Weise warnt er dann noch vor ganz besonderen Menschen in Kapitel 3, das sind Menschen, die als ihr Lehrer auftreten. Ihr Lehrer, Menschen, die in die Gemeinden kommen, die in christliche Häuser hineinkommen, die sich so in die christliche Gemeinschaft mit einschleichen und die dort Lehren bringen, die aber nicht mehr mit den Lehren der Bibel übereinstimmen, sondern Lehren sind, die von der Bibel wegführen. Auch wieder Lehren, wo sie selber, die ihr Lehrer im Zentrum stehen und nicht mehr Gott. Es sind ihr Lehrer, die vor allen Dingen bei den Leuten ein offenes Gehör finden, die immer gerne Neues hören wollen, immer irgendwas Neues erfahren wollen, immer ganz besonders tief den Durchblick haben zu wollen. Und die sind bereit, die laden diese Leute ein und sagen, ey, erzähl mal, ich bin gespannt, ich will zuhören. Und Timotheus sagt, das sind Leute, die sich dann einschleichen und sie verbreiten Lügen. Und das sind vor allen Dingen Leute, die etwas verbreiten, die etwas weitersagen, dass, wenn man sich daran hält, letztendlich auf Sand gebaut hat. Wenn die Prüfungen und Schwierigkeiten des Lebens kommen, werden diese ihr Lehren kein festes Fundament sein, sondern werden zerbröseln. Und so sagt Paulus, selbst diese Leute werden scheitern und die ihnen Gehör schenken, werden ebenso scheitern. Und deswegen ruft er Timotheus dann in unseren Versen auf, sich von diesen Irrlehrern festzuhalten. Und er ruft ihn auf Paulus zu schauen. Er sagt, Timotheus, schau auf mich. Ich habe viel gelitten um des Glaubens willen. Ich war dort, wo Menschen mich verlassen haben. Ich bin durch viele Trübsale gegangen, aber ich habe eine Lehre gehabt, die standgehalten hat, weil der Herr auf meiner Seite war und er hat mich durchgetragen. Er stand bei und hat mich durch die Schwierigkeiten hindurchgetragen. Deswegen schau auf mich, ich habe eine Lehre, ich habe ein Fundament, das trägt durch die verschiedenen Situationen des Lebens tatsächlich hindurch. Dieser Glaube ist nämlich ein Glaube, der vom tatsächlichen Eingreifen Gottes geprägt ist, in Raum und Zeit, ja, in deine und in meine persönliche Lebensgeschichte. Und so kommen wir dann zu unserem Text, so ruft Paulus dann auf und sagt, du aber bleibe bei dem. Du aber, nicht wie die Irrlehrer, nicht wie die, die sich dem Egoismus hingeben, die ein Lebensprogramm haben, was von Gott wegführt, sondern du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast. Und so möchte ich mit euch gerne drei Schritte angucken in unserem Bibeltext, was die Bibel in deinem Leben und in meinem heute zu tun vermag. Und der Titel der Predigt ist, die Bibel kann dich tatsächlich verändern, wie die Bibel dich verändern kann und mich auch. Und warum wir sie deshalb als einen festen Bestandteil in unser Leben integrieren sollten. Der erste Punkt sehen wir in den Versen 14 bis 15. Die Bibel ist deswegen so kostbar und so wertvoll und so einzigartig, weil die Bibel dich retten kann. Die Bibel kann dich retten. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir zur völligen Gewissheit wurde. Du weißt ja, von wem du gelernt hast. Und bist von Kindesbein an mit den Heiligen Schriften vertraut, die geeignet sind, dir die Weisheit zu vermitteln, die zur Rettung führt. Zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Paulus sagt Timotheus, du hast etwas gelernt, bleibe dabei, halt dich daran fest, gib das nicht preis, gib das nicht auf, bau dein Leben darauf, bleibe bei dem, was du gelernt hast. Nun, was hatte Timotheus gelernt? Ja, er hatte die Heiligen Schriften gelernt. Natürlich in seinem Fall hauptsächlich das Alte Testament. Wir haben es in dem Video am Anfang gesehen, die Schriften des Alten Testamentes, die überliefert wurden, die vermittelt wurden und die Christen in der damaligen Zeit natürlich auch lesen konnten. Und der Timotheus wurde in diesen Schriften unterrichtet. Er hat die Geschichten als Kind schon gehört, sie wurden ihm übermittelt. Und er ist darin unterwiesen worden, die Schriften waren ihm vertraut und es heißt, diese Schriften sind ihm zur Gewissheit geworden. Er hat von Anfang an gemerkt, diese Geschichten, die mir dort gelehrt werden, das sind nicht Märchen. Das sind nicht einfach irgendwelche Mythen, sondern es sind Geschichten, die historisch natürlich wahr sind, aber die noch viel mehr, die mir eine Überzeugung fürs Leben geben können, die mich wirklich durchträgt durch das Leben. Es ist ihm zu einer Gewissheit, zu einer Überzeugung geworden. Und Paulus sagt hier, du weißt ja, von wem du gelernt hast. Von wem hatte er gelernt? Die erste, von der er gelernt hatte, war seine Oma, seine Großmutter Lois. Und dann war es seine Mutter Eunike. Das hat er vorher geschrieben in 2. Timotheus 1, Vers 5. Ich habe deinen aufrichtigen Glauben vor Augen, den Glauben, der zuerst deine Großmutter Lois und deine Mutter Eunike erfüllte und der nun auch, und da bin ich ganz sicher, dein Leben bestimmt. Wie genial ist das, oder? Da ist ein junger Mann, der heranwächst und da ist eine Oma in seinem Leben, die ihm biblische Geschichten erzählt. Die ihm erzählt von dem Gott Israels, von den Geschichten Israels, von einem Gott, der rettet, einen Gott, der handelt, einen Gott, der wirklich in Raum und Zeit erfahrbar ist. Und dieser Junge wächst auf mit einer Oma, die ihm vom Glauben erzählt und auch selber diesen Glauben lebt. Und dann was für ein Vorrecht, dann hatte eine Mutter, eine Eunike, die diesen Timotheus ebenfalls in den Schriften unterstützt. Wahrscheinlich war der Vater nicht gläubig, deswegen wird er hier nicht erwähnt. Es könnte auch sein, dass er ohne Vater aufgewachsen ist. Ist beides möglich. Auf jeden Fall wird hier kein Vater erwähnt. Es ist aber die Großmutter und auch die Mutter Eunike. Und sie haben dem Timotheus etwas gelehrt. Und Paulus sagt, erinnere dich daran, von wem du gelernt hast. Ich glaube, viele von uns haben auch das große Privileg. Es ist wirklich ein großes Geschenk, in einer gläubigen Familie aufgewachsen zu sein. Oder vielleicht waren die Eltern selbst nicht gläubig, aber da war eine Oma. Die war gläubig. Und wenn man da zu Besuch war, hat diese Oma vielleicht einen das Beten gelehrt. Und hat auch die Geschichten erzählt von Jesus. Und so haben wir vielleicht auch von Kindesbein an es gehört. Vielleicht sind das auch zu einer Gewissheit geworden. Oder ein gläubiges Elternhaus, wo Eltern zu Hause ihre Kinder im Glauben unterweisen. Liebe Eltern, das möchte ich euch so ans Herz legen. Gerade in den jungen Jahren, wo Kinder alles aufsaugen wie ein Schwamm. Wo sie Wissen speichern, was sie viel später, Jahre später noch abrufen können. Bibelverse abrufen können. Wie wichtig ist es dort, den Kindern diesen guten Samen des Wortes Gottes einzupflanzen. Es reicht nicht aus zu sagen, naja, ich gebe ja mein Kind da irgendwo in der Gemeinde ab und die sollen sich drum kümmern. Die Gemeinde ist bestenfalls eine Unterstützung, aber kann die elterliche Erziehung im Glauben nicht ersetzen. Wie schön ist es, wenn ihr als Eltern eure Kinder mit biblischen Geschichten füttert, mit Lebenszeugnissen füttert und selber vor allen Dingen auch in diesem Glauben als Vorbilder ihnen vorlebt. Das ist so schön. Manche von uns haben nicht dieses Vorrecht. Die haben keine gläubige Oma und Opa gehabt, vielleicht keine gläubigen Eltern. Aber der Timotheus hat noch ein anderes Vorrecht gehabt. Er hat einen Glaubensvater gehabt, keinen biologischen Vater. Er hat aber einen Glaubensvater gehabt, nämlich den Paulus selber. 2. Timotheus 2. Und die Wahrheit, die du vor vielen Zeugen von mir gehört hast. Der Apostel Paulus, als er diesen Timotheus traf, hat ihm ebenfalls in die Schriften hineingeführt und durch sein persönliches Glaubenszeugnis ihm einen Anreiz zum Evangelium gegeben. Und wie schön ist es, liebe Geschwister, wenn ihr auch Glaubensväter und Glaubensmütter sein dürft für Menschen, die vielleicht keinen gläubigen Background haben, also Hintergrund haben. Und viele sind zum Glauben gekommen durch die Bibelkurse, nicht durch vielleicht christliche Familien, aber durch einen Bekannten, durch einen Freund, der gesagt hat, hey, komm mal mit in die Gemeinde, komm mal mit zur Jugendstunde, komm mal mit in die Teenie, komm mit in einen Bibelkurs. Und Leute sind gekommen und sagen, hey, ich habe so einen christlichen Freund, der hat mich eingeladen zur Gemeinde, der hat mich eingeladen zum Evangelium. Und so darfst du, der du so Leute einlädst, ein Glaubensvater, eine Glaubensmutter sein für Menschen, die vielleicht schon im fortgeschrittenen Alter auf einmal das Evangelium hören und sagen, wow, das ist mir zur Überzeugung geworden. Und auch das hat der Apostel Paulus hier dem Timotheus weitergegeben. Und so hat er gelehrt. Und warum sagt Paulus hier so einen komischen Satz, dass er sagt, erinnere dich daran, von wem du gelernt hast? Nun ist es ganz einfach. Ihr Lehrer, die haben nicht dein Wohl im Sinn. Jemand, der dir einen Staubsauger verkaufen will, der will dir vielleicht ein gutes Produkt geben. Ja, aber er will zuallererst verdienen. Irgendjemand, der dich zu irgendwas überzeugen will, der hat einen eigenen Vorteil dafür. Und deswegen macht er es mit Vehemenz. Ja, also natürlich haben manche auch wollen, dass du wirklich ein gutes Produkt zu Hause hast. Ja, auch alles in Ordnung. Aber beim Evangelium ist es so, wenn eine Oma dir etwas weitererzählt hat, dann hat sie es mit dem besten Wissen getan, dass sie etwas besonders Gutes für dich möchte. Und dass sie sich schuldig macht, wenn sie dieses Gute dir vorenthält. Genauso christliche Eltern. Wenn sie euch, liebe Kinder, biblische Geschichten erzählen und euch mahnen, mit zum Gottesdienst oder mit in die Gemeinde zu kommen, dann wollen sie euch nichts Böses, dass sie euch irgendetwas anderes vorenthalten wollen und vielleicht sagen, ja Mensch, eigentlich könntest du was Besseres erleben, aber ich will, dass du unbedingt da bist. Und nein, sie haben gute Absichten, dass du das Evangelium hörst, dass du im Glauben wächst, dass du mit der Bibel gefüllt wirst, dass dein Denken mit biblischen Wahrheiten gefüllt wird, um für das Leben gute Entscheidungen treffen zu können. Oder ein gläubiger Freund, der sagt, komm mit in die Jugend, komm mit zu einem Bibelkurs, komm mit in die Gemeinde. Der hat gute Absichten, er hat davon selbst nichts, sondern er hat eine tiefe Liebe zu dir, weil er möchte, dass auch du die gute Botschaft hörst, die wirklich dein Leben verändert. Und deswegen sagt hier Paulus, erinnere dich, von wem du gelernt hast. Es waren Leute, die dich wirklich geliebt haben. Es waren Menschen, die dein Bestes im Sinn hatten, die sich völlig eingesetzt haben für dich, dass du Jesus Christus kennenlernst. Im Gegensatz zu den Irrlehrern, die keine Anstalten gemacht haben, dir irgendetwas Gutes zu tun, sondern vielmehr dich von der Wahrheit wegzubringen. Und deswegen hier dieser Ausdruck, erinnere dich, Timotheus, daran, von wem hast du gelernt? Und auch wir können uns vielleicht erinnern, ja, von wem haben wir gelernt? Da waren, wie gesagt, die Eltern, vielleicht die Großeltern, ein guter Freund, eine gute Bekannte, ein Verwandter. Wir durften lernen, das Evangelium. Menschen, die in deinem Leben dir das Evangelium sagen wollen, das sind Menschen, die dich unglaublich wertschätzen, die nur das Beste für dich wollen, auch wenn es vielleicht manchmal nicht so den Anschein hat. Und deswegen sollte Timotheus sich daran erinnern und er sollte bleiben in dem, was er gelernt hat. Und warum sollte er darin bleiben? Sollte er jetzt einfach eine Tradition fortsetzen? Naja, wir sind halt Christen und wir geben das jetzt einfach so traditionell weiter. Sondern nein, natürlich nicht. Er soll in der Schrift bleiben und an diesen Schriften sich festhalten, weil diese Schriften Wahrheit sind. Es ist Wahrheit. Die Bibel kann dich retten. Es macht einen Unterschied, ob du die Bibel liest oder nicht. Es wird immer eine Auswirkung, immer eine Konsequenz haben. Weil die Bibel, wenn du sie liest, wird hier gesagt, hat die Fähigkeit, dir Weisheit zu schenken, dir ein Verständnis zu geben, dass du gerettet werden kannst, ewig gerettet werden kannst. Die Bibel belehrt dich darüber, dass es einen Gott gibt, der alles geschaffen hat. Die Bibel belehrt dich darüber, dass es einen Gott gibt, der die Menschen wunderbar gemacht hat, der aber gleichzeitig auch so heilig und so perfekt und vollkommen ist, dass er Grenzen gesetzt hat, dass die Menschen nichts Böses tun. Und dann sehen wir, wie die Menschen trotzdem Böses tun. Und dann berichtet uns die Bibel vom Alten Testament, der von einem Gott, der uns Menschen trotzdem liebt, obwohl wir ungehorsam waren, obwohl wir ohne Gott gelebt haben, der aber trotzdem sich auf dem Weg macht, der voller Liebe uns Menschen sucht und der final dann seinen Sohn Jesus Christus für uns in die Welt sendet, um das Problem deiner und meiner Schuld zu klären. Und dieser Jesus Christus, er stirbt am Kreuz. Und er nimmt deine und meine Schuld auf sich. Und darüber belehrt uns die Heilige Schrift. Und sie informiert uns darüber und sagt, hier ist jemand, der ist für dich gestorben, der dir jetzt im Glauben Rettung anbietet, was du einfach ergreifen kannst, ohne Werke, ohne dein Dazutun, ohne Anstrengungen. Einfach dieses Geschenk annehmen. Diese Bibel ist wie eine Schatzkarte, die dir zeigt, wie du einen kostbaren Schatz findest. Du kannst die Bibel nehmen und kannst den Weg zu diesem Schatz sehen und feststellen und kannst die Karte beiseite tun und du gehst leer aus. Oder aber du nimmst diese Schatzkarte und du machst dich auf den Weg und du findest am Ende den großen Schatz. Die Rettung in Jesus Christus. Die Schrift ist fähig, dich zu retten. Und ich glaube, es gibt einige hier uns, weil wir hören immer wieder auch vor der Taufe Zeugnisse, dass einige zum Glauben gekommen sind, nur dadurch, dass sie die Bibel gelesen haben. Gerade bei vielen, die so aus einem sehr religiösen Hintergrund kommen, aus irgendeiner religiösen Gemeinschaft und dann für sich das erste Mal angefangen haben, die Bibel wirklich selber zu lesen und auf einmal merken, wow, was steht da denn alles drin? Und dann gemerkt haben, wow, hier ist ein Gott, vor dem ich schuldig bin. Aber hier ist gleichzeitig ein Gott, der mich liebt und mich retten will. Und hier ist ein Gott, der alles tut in seinem Sohn, dass ich gerettet werden kann. Und ja, ich lasse mich darauf ein und ich erfahre tatsächlich, nicht irgendwie vom Kopf, irgendeine Einbildung, Illusion. Ich erfahre tatsächlich, wie Jesus mir die Schuld wegnimmt und er mich frei macht von Gebundenheiten, frei macht für ein Leben für ihn. Diese Bibel ist wirklich kräftig. Die Bibel offenbart uns das Evangelium und deswegen sagt die Bibel, sagt hier die Schrift, bleibe darin, halt dich darin fest, tausche es nicht gegen irgendwas anderes ein. Sondern nimm die Bibel als etwas sehr Kostbares in deinem Leben an. Oder vielleicht jemand, der sagt, ich habe noch nie Bibel gelesen, heute an die Einladung, fang an, die Bibel zu lesen. Und wenn du sagst, ich komme da überhaupt nicht klar, ich verstehe nur Bahnhof, dann such dir jemanden, mit dem du zusammen die Bibel lesen kannst. Es gibt verschiedene Hauskreise, verschiedene Gruppen, vielleicht einzelne Leute, die bereit sind, mit dir zusammen die Bibel zu lesen. Und gemeinsam sich auf den Weg zu machen, Gottes Wahrheiten zu erkennen. Die Bibel kann dich retten. Zweitens, die Bibel kann dich auch verändern. Und das geht jetzt eher so an die, die schon gläubig geworden sind. Die jetzt mit Jesus schon leben. Auch jetzt hier ist die ganz klare Ansage unseres Textes, die Bibel kann dich verändern, weil es reicht noch nicht aus, dass ich jetzt zum Glauben an Jesus Christus gekommen bin, mir die Schuld vergeben wurde und ich jetzt ein Kind Gottes bin. Das ist wunderbar. Halleluja, preis den Herrn. Aber jetzt geht es weiter. Jetzt möchte die Bibel noch weiter an uns arbeiten. Sie möchte uns verändern. Sie möchte etwas in uns wirken, was Gott wohlgefällig ist. Und das haben wir hier gelesen im Vers 16. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Ihr Nutzen ist entsprechend. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen, überführt uns von Sünde, bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Hier erklärt Paulus, warum wir unbedingt in der Bibel bleiben sollten, warum wir sie regelmäßig lesen sollten und gebrauchen sollten. Und das ist so krass, was Paulus hier schreibt, dass man das gar nicht überbetonen kann. Und zwar finden wir hier im Griechischen dieses wunderschöne Wort, das kommt hier nur einmal vor, Theopneustos. Es setzt sich zusammen aus Gott, Theos, und Pneuma, also den Geist, und bedeutet wörtlich übersetzt von Gott gehaucht, von Gott ausgehaucht oder vom Geist eingegeben. Unser Wort Inspiration kommt von diesem Begriff. Es ist von Gottes Geist eingegeben. Das heißt, dieses Buch ist absolut sensationell. Das ist nicht einfach nur ein normales Buch. Das sind nicht nur einfach normale Worte und Sätze, die hier geschrieben stehen, sondern dieses Buch hat den Selbstanspruch, dass es Worte sind, die Gott ausgehaucht hat, die Gott selber gesprochen hat. Der lebendige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, er spricht. Und er spricht in so einer Art und Weise, dass er uns sein Wort in menschlicher Sprache gibt, sodass wir, wenn wir es heute lesen, Gottes Wort begegnen. Ich hoffe, ihr seid begeistert, das ist richtig krass. Wir lesen Gottes Wort, nicht irgendeine Literatur. Gott selber hat durch seinen Geist dieses Wort gegeben. Die ganze Schrift, sagt Paulus hier, ist von Gottes Geist eingegeben worden. Und so, dass wenn wir unsere Bibel zur Hand nehmen, du darfst dir sicher sein, wenn du sie öffnest, sei es hier in Printform oder auf deinem Handy oder wo auch immer, wenn du die Worte liest, dann liest du Gottes Wort. Worte, die Gott ausgehaucht hat, die er uns wissen lassen wollte, sodass wir eine Offenbarung empfangen über ihn und über uns selbst und über die Welt, in der wir leben. Ich habe mal eine Definition mitgebracht von Inspiration, so wie Definitionen immer sind, die sind ein bisschen kompliziert, aber ich glaube, hier können wir ein Stück weit greifen, was das wirklich bedeutet. Inspiration, also dieses, dass Gott sein Wort aushaucht oder dass der Geist die Bibel eingibt, bedeutet, Inspiration der Bibel meint, dass die Originalmanuskripte der Bibel von Männern, die unter der Führung und Kontrolle des Geistes Gottes, der sich ihrer Individualität und Begabung bediente, so geschrieben wurden, dass als Ergebnis eine bis in jedes Wort vollkommene und irrtumslose Offenbarung Gottes den Menschen gegeben wurde. Das ist krass. Gott hat dafür gesorgt, in einem Prozess, den wir gar nicht richtig menschlich greifen können, er hat dafür gesorgt, dass seine Worte so in den Schreibern der Bibel hineingekommen sind, dass die Persönlichkeit und Individualität jedes einzelnen Schreibers nicht einfach ausgeschaltet wurde. Sie waren nicht einfach so Medien, die jetzt von Gottes Geist erfasst wurden und auf so einer Schreibmaschine geschrieben haben, sondern sie wurden völlig in ihrem Denken als ihre ganze Persönlichkeit so vom Geist erfasst, dass die Worte, die sie niedergeschrieben haben, bis ins kleinste Wort hinein Wort Gottes ist, in menschlicher Sprache für uns. Und diese Originalmanuskripte im Hebräischen, im Alten Testament Hebräisch, im Neuen Testament Griechisch, die wurden so gründlich abgeschrieben, ja, da sind so kleine Fehler passiert, aber weil wir so viele Schriften haben, können wir die alle nebeneinander legen und können sehen, okay, diese eine Schrift hat hier einen Fehler, aber 9 andere haben es richtig. Und so ist bis heute diese Bibel in über 5000 Handschriften überliefert worden. Und vielleicht sind es sogar schon 6000, man findet immer wieder neue. Und die Abweichungen, die kleinen Fehler sind minimal und betreffen nicht die christliche Lehre. Die christliche Lehre, wie wir gerettet werden, die Botschaft von Christus, ist dadurch überhaupt nicht beeinflusst. Es sind einzelne kleine Worte, einzelne kleine Satzteile. Der Rest kann man ganz sicher sein, oder bei allem kann man sich ganz sicher sein, dass wir heute in einer Überlieferungsgeschichte von tausenden von Jahren, dass wir heute immer noch Gottes zuverlässiges Wort in unserer Hand halten. Und darüber hat Gott auch gewacht, dass dieser Prozess nicht abgerissen ist, sondern dass diese Überlieferung in einer Gründlichkeit passiert ist, in einer Ehrfurcht und Heiligkeit vor dem Wort, dass wir heute nahezu eine fehlerlose Bibel vor uns haben. Gottes Wort ist gehaucht. Petrus schreibt das an anderer Stelle, 2. Petrus 1, 21, denn niemals wurde eine Weissagung ausgesprochen, weil der betreffende Mensch das wollte. Diese Menschen wurden vielmehr vom Heiligen Geist gedrängt, das zu sagen, was Gott ihnen aufgetragen hatte. Auch das beschreibt genau das. Gottes Geist hat das Wort Gottes in die menschlichen Schreiber hinein transferiert, sodass sie es niedergeschrieben haben in einer Sprache, die wir als Menschen lesen und verstehen können. Und gerade wir in Deutschland, wir sind ja so verwöhnt. Wir haben zig Übersetzungen, wir haben zig Bibeln, die wir haben können. Digital noch ganz ausgeschlossen. Wir haben so viel Zugang zu Gottes Wort. Wir dürfen uns wirklich glücklich schätzen. Das Wort heißt hier, es ist nützlich. Das Wort, weil es Gottes Wort ist, von Gott gehaucht ist, hat es einen Nutzen. Hat es etwas, was in unserem Leben jetzt auswirken möchte. Das Wort, was dafür steht, im Griechischen kann so viel wie bedeuten, ist, das Wort Gottes ist vorteilhaft für uns. Es ist produktiv, es ist ausreichend. Also vorteilhaft, es gibt nichts Besseres. Also vorteilhaft, du hältst dich an das Wort, dann wird es gut gelingen. Du gehst andere Wege und du wirst scheitern, du wirst fallen. Deswegen ist es vorteilhafter, sich an die Bibel zu halten. Es ist produktiv, das heißt, das Wort schafft Ergebnisse. Das Wort schafft Veränderung. Das Wort hilft dir, ans Ziel zu kommen. Es ist dir Wegweisung, es ist dir Anleitung bis hin zum Ziel. Und das Wort ist ausreichend, es ist vollständig, es ist absolut. Es muss nicht mehr etwas hinzugetan werden, es fehlt uns nichts. Es ist in der Gänze vollständig für uns da. Es wäre also eine grobe Fahrlässigkeit in unserem Leben, wenn wir Gottes Wort ignorieren, wenn wir es gleichgültig beiseite tun. Es wäre auch viel zu wenig, wenn wir die Bibel einfach nur aus einer Tradition heraus lesen oder einfach nur, dass wir einen Haken in unserem Bibelleseplan machen können. Das ist ein gutes Gefühl, ne? So einen Haken zu machen. Heute habe ich es geschafft. Die Portion, die heute dran war, habe ich gelesen. Ist schön, aber es ist zu wenig, wenn wir es einfach nur lesen, um irgendwas abhaken zu können. Gottes Wort ist nicht einfach nur ein geschriebener Text, den wir mal spannender und dann auch mal weniger interessant finden, sondern Gottes Wort ist lebendig. Weil Gott lebendig ist und er sein Wort uns gibt, ist dieses Wort natürlich auch lebendig. Dieses Wort hat eine Wirkmächtigkeit. Wenn Gott spricht, schafft das Wort Tatsachen, schafft Realitäten, schafft Veränderungen. Es wird eine Auswirkung sichtbar. In Hebräer 4, Vers 12, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Genau das ist das Wort. Wenn Gottes Wort hörbar wird, dann passiert etwas. Gott sprach in das Nichts hinein und es ward. Es werde Licht und es ward Licht. Und Gott spricht durch sein Wort und er schafft die Lebensräume und danach füllt er die Lebensräume mit Tieren, Pflanzen und letztendlich mit der Krönung des Menschen. Gott spricht. Und Gottes Wort hat eine Auswirkung. Wenn Gott spricht, passiert etwas. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Gottes Wort lesen, weil wenn wir es lesen, dann passiert etwas in deinem Leben. Du wirst es merken. Du wirst es merken, wenn du die Bibel liest. Es passiert etwas in deinem Leben. Es lässt dich nicht einfach alleine. Und das, was passiert, wird hier in vier Schritten beschrieben. Das erste, sagt die Bibel, ist, Gottes Wort ist eine Lehre. Das heißt, sie vermittelt Wissen. Sie vermittelt Erkenntnis. Sie vermittelt Wahrheiten über die Bibel. Sie schließt uns Gottes Gedanken auf. Wir sehen auf einmal unser eigenes Leben und das Leben in dieser Welt aus Gottes Perspektive. Wie er darüber denkt. Wie er über mich denkt. Wie er über manche Dinge, die in dieser Welt passieren, denkt. Und ich lese die Bibel und ich fülle mein Denken mit Gottes Gedanken. Und ich merke immer mehr, okay, so sieht Gott also mein Leben. Ah, okay, so sieht Gott das Leben in unserer Gesellschaft. Ah, so sieht Gott das Leben in meiner Familie, in der Gemeinde, sonst wo. Der Wille Gottes wird uns offenbart. Und wir sind abhängig. Wir können Gott nicht sehen. Wir können nicht zu Gott hin. Wir sind abhängig, dass er uns offenbart, wer er ist und was für Absichten er hat. Und das finden wir in der Bibel. Wir lesen hier Gottes Absicht mit dieser Welt, mit deiner persönlichen Lebensgeschichte. 1. Korinther 2, Vers 14, ein natürlicher Mensch kann nicht erfassen, was vom Geist Gottes kommt. Er hält es für Unsinn und kann nichts damit anfangen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Ein natürlicher Mensch, das ist hier beschrieben, ein Mensch, der ohne Gottes Geist lebt, der kann nicht verstehen Gottes Gedanken. Aber Gott schenkt uns im Wort durch den Geist im Wort seine Gedanken. Und so dürfen wir es lesen und verstehen. Und dürfen begreifen und erfahren, was das bedeutet. Also erstens, die Bibel belehrt uns, sie gibt uns die Wahrheiten Gottes weiter. Aber nachdem sie uns belehrt hat, bleibt die Schrift an der Stelle nicht stehen, sondern jetzt überführt sie uns. Sie überführt uns. Das heißt, Gottes Wort sagt uns, wie Gott ist. Die Bibel sagt uns, wie Gott denkt über das ganze Leben in dieser Welt. Aber jetzt nimmt die Bibel dann mich in den Fokus und setzt mich dort in Vergleich. Gott denkt so, und wie bist du, Willi? Und auf einmal leuchtet Gottes Wahrheit in mein Leben. Und ich merke auf einmal, dieser Gott, der ist so heilig, der ist ja so perfekt. Und der hat sich eigentlich solche Gedanken über mein Leben gemacht und ich bin total an diesem Ziel vorbeigeschossen. Ich habe den ja überhaupt nicht wahrgenommen, ich habe es total ignoriert. Ich habe einfach so mein eigenes Ding gelebt, nach eigenen Vorstellungen. Und auf einmal erfahre ich, wie Gott sich die Dinge vorstellt. Und ich werde überführt. Ich merke auf einmal, oh Mann, das passt ja in meinem Leben gar nicht. Das stimmt ja überhaupt nicht überein. Ich lebe gar nicht, wie es dem himmlischen Vater gefällt. Und so merken wir, wie wir von der Schrift überführt werden. Wie Dinge in unserem Leben aufgedeckt werden, die nicht den Gedanken Gottes entsprechen. Wie Dinge aufgezeigt werden, wo wir merken, wo wir am Ziel vorbeischießen. Ja, wo Schuld und Sünde in unserem Leben ist, das deckt die Bibel auf einmal auf, weil sie uns in das Licht der Lehre der Bibel stellt. Und deswegen merken wir dann auch, dass wir diesen Maßstab nicht treffen können. Und dann ein drittes, sie weist uns zurecht. Sie bringt uns auf dem richtigen Weg. Und das ist das Gute. Gottes Wort ist nicht so hart, dass sie sagt, so ist Gott und so bist du nicht. Du bist verdammt. Das wäre ziemlich lieblos, wenn es jetzt hier aufhören würde. Aber Gottes Wort geht noch weiter und sagt, ja, Willi, du bist gründlich daneben, aber jetzt wollen wir mal gemeinsam dich wieder dahin bringen, dass du da bist, wo es Gott gefällt. So wie Gott es sich für dein Leben gedacht hat. Wir zeigen dir jetzt den Weg, wie es zurückgeht, auf den richtigen Weg. Und das ist eben auch etwas, was Gottes Wort zeigt. Dieses Wort zurechtweisen, das kommt eigentlich aus der Orthopädie, dieses griechische Wort. Das bedeutet so viel wie einrenken. Ne, wir wissen eigentlich wie von Anatomie, wie ein Mensch aussehen soll. Jetzt kommen wir zum Arzt, weil wir irgendwie von der Schaukel oder was gefallen sind. Und wir kommen da so zum Arzt und der Arzt macht vielleicht ein Röntgenbild und sagt, ja, der Knochen ist hier völlig raus oder gebrochen oder was auch immer. Ne, und das wäre ein ziemlich liebloser Arzt, wenn er sagt, ja, ist gebrochen, ne? Sieh mal zu. So, nein, der Arzt sagt jetzt schauen wir mal, wie wir das wieder hinkriegen, wie wir das wieder einrenken, wie wir das wieder verbinden, wie wir es wieder verschrauben, wie wir es jetzt in Ordnung bringen, so dass es wieder schön zusammenwächst und du wieder fit wirst. Ja, das ist das, was Gottes Wort macht. Es zeigt den Weg wieder zurück auf den ursprünglichen Zustand, so wie Gott es wollte. Wir werden eingerenkt. Ja, dieses Wort bedeutet auch, dass etwas umgefallen und da kommt jetzt jemand und richtet es wieder auf und sagt, hier gehörst du eigentlich hin. Und das ist das, was Gottes Wort in unserem Leben tut. Wir werden von unserem Irrglauben und unserem sündigen Lebensstil überführt, aber jetzt wird uns ein Weg gezeigt vom Wort Gottes her, wie wir das wieder in Ordnung bringen können. Und die Bibel sagt, wir dürfen es zu Gott bringen. Wir dürfen Vergebung empfangen. Und wir dürfen einen Neuanfang wagen, jederzeit, weil Gott es uns gewährt. Wir dürfen Buße tun, so sagt es die Bibel. Und wir dürfen uns wieder in Übereinstimmung mit seinem Wort bringen. Aber auch hier ist die Wirksamkeit des Wortes noch nicht zu Ende. Jetzt kommt noch ein vierter Schritt. Jetzt werden wir unterwiesen in der Gerechtigkeit. Ja, jetzt wäre es genauso, um in unserem Bild zu bleiben, wie die Eltern jetzt einem Kind zeigen, wie es sich vernünftig jetzt an der Schaukel festhalten kann, um nicht nochmal runterzufallen. Oder was können wir jetzt an Sicherheitsmaßnahmen welche Sicherheitsmaßnahmen können wir jetzt umsetzen, damit das nicht nochmal passiert? Und auch hier ist Gottes Wort jetzt jemand, das uns erzieht und sagt, guck mal, so ist es gut und richtig zu leben. So sollst du leben, dass es Gott gefällt, dass du ihm Ehre bereitest. Spielen wir mal diese vier Punkte ganz kurz an einem Beispiel durch. Und zum Beispiel an dem Beispiel der Lüge. Nehmen wir mal an, ich bin ein Lügner. Immer wieder lüge ich in Beziehungen, sage ich immer nur so die halbe Wahrheit und nehme es nicht so ganz genau mit der Wahrheit. Und jetzt merke ich auf einmal, jetzt lese ich die Bibel. Ne, ich lese die Bibel und stelle auf einmal fest, dass mir die Bibel sagt, dass Gott Wahrheit ist. Und dass in ihm keine Finsternis ist, dass er vollkommen wahrhaftig ist. Und Jesus Christus von sich auch sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Auf einmal lerne ich in meiner Bibel lese, oh, guck mal, ich habe es mit einem Gott zu tun, der wahrhaftig ist, der Wahrheit in Person ist, der das, was er sagt, auch tut und der zu seinem Wort steht. Und das lerne ich jetzt auf einmal in der Bibel, indem ich sie lese. Und dann auf einmal merke ich, dass ich überführt werde. Überführt werde in Römer 3, Vers 4. Vielmehr sollte dadurch klar werden, dass Gott zuverlässig und wahrhaftig ist, jeder Mensch aber letztlich ein Lügner ist. Dann merke ich, oh Mann, ich bin ja ein Lügner. Ich habe gerade letztens meinen Freund noch angelogen. Ich habe gerade letztens noch meine Eltern angelogen. Ich habe gerade letztens da noch betrogen und es nicht so genau mit der Wahrheit genommen. Aber Gott ist ein Gott der Wahrheit. Ich bin ein Lügner. Jetzt lese ich weiter die Bibel und ich merke auf einmal, wie ich zurechtgeführt werde. Wie auf einmal Epheser 4, 25 dann sagt, als Menschen, die das Lügen abgelegt haben, müsst ihr einander die Wahrheit sagen. Merke ich auf einmal, oh, ich kann meine Lüge ablegen und ich kann wahrhaftig sein mit meinem Mitmenschen. Und ich lege die Lüge ab, indem ich es um Vergebung bitte bei Gott und vielleicht auch bei den Menschen, die ich belogen habe. Und ich bringe es in Ordnung und jetzt sagt Gottes Wort so, und jetzt wollen wir dich einüben, wie du wirklich wahrhaftig sein kannst. Und wir erziehen dich jetzt zu einem wahrhaftigen Leben, Philipper 4, Vers 8. Ansonsten denkt über das nach, meine Geschwister, was wahr ist, was anständig und gerecht ist und so weiter. Die Bibel sagt jetzt, Willi, jetzt füllen wir dein Denken mal komplett neu. Und wir fangen jetzt an, dich zu erziehen, dass du die Wahrheit sprichst und dass du wahrhaftig bist in deinem Leben. Merken wir, wie genial dieser Prozess ist, den Gott mit uns geht? Wie genial das Wort Gottes ist, das hier in unserem Leben wirkt. Und so kommen wir zu dem dritten und letzten Punkt, weil die Bibel möchte uns letztendlich ausrüsten, uns fähig machen, dass wir jetzt Gott wohlgefällig in dieser Welt leben, dass wir in seinem Dienst stehen, in seinem Werk stehen. Ne, sagt Paulus hier zum Abschluss des Abschnittes, mit der Schrift ist der Mensch, der Gott gehört und ihm dient, allen seinen Aufgaben gewachsen und ausgerüstet zu jedem guten Werk. Mit der Schrift möchte Gott jetzt, mit der Bibel möchte Gott in deinem Leben dich zurüsten, dass du jetzt für die Lebensaufgaben, die vor dir stehen, dass du gerüstet bist, dass du gute Entscheidungen treffen kannst, dass du richtig und falsch jetzt erkennen, auseinanderhalten kannst, dass du anderen in deinem Leben lehren kannst, sie beraten kannst, weise Ratschläge geben kannst, dass du ausgerüstet bist, jetzt den Dienst in der Gemeinde so zu tun, dass es Jesus gefällt, dass es zur Auferbauung der Gemeinde dient. Die Bibel belehrt dich jetzt darin und sagt, wir rüsten dich jetzt aus, dass du wirklich als ein gut ausgebildeter Mitarbeiter den Dienst für Gott tust, an dem Ort, wo er dich hinstellen möchte. Das ist das Ziel. Der Mensch wird gerettet, der Mensch wird verändert durch das Wort und er wird zugerüstet, dass er jetzt für Gott unterwegs ist. Nicht mehr egoistisch für sich selbst, sondern für Gott unterwegs ist in seinem Dienst. Und dabei nicht auf seine eigenen Fähigkeit oder Unfähigkeit zurückgeworfen ist, sondern ausgerüstet wird von Gott selber für die Aufgaben, für das Werk, für den Dienst, den Gott für dich und für mich gesehen hat, vorgesehen hat. Und so merken wir, wie genial Gottes Wort in unserem Leben wirken möchte. Die Bibel kann dich retten. Lies die Bibel und sie kann dir den Weg zur Rettung zeigen. Die Bibel kann dich verändern. Lies die Bibel und du merkst, wie dieser Prozess, dieser vierstufige Prozess in deinem Leben abläuft. Immer und immer wieder. Und du immer mehr Dinge ablegen kannst und immer mehr Gott wohlgefällig wirst. Und die Bibel kann dich ausrüsten. Kann dich ausrüsten, dass Gott dich gebrauchen kann für seinen Dienst, für seine Aufgabe. Ja, möge der Herr uns segnen und uns vor allen Dingen ermutigen, dass wir wirklich unsere Bibeln regelmäßig zur Hand nehmen, gern darin lesen und gern darin forschen Und dass wir uns auch nicht so einen Druck machen, dass wir jetzt ewig viel lesen müssen. Wir lesen lieber ein bisschen weniger und sinnen mehr darüber nach, als einfach nur viel zu lesen, um irgendwo einen Haken dran zu machen. Ich selber mache es so, dass ich eine Bibel mir zur Hand nehme, die ich auch verstehe, eine Sprache, die ich gut lesen kann. Und dann setze ich mich hin mit meiner Bibel und dann bete ich zuallererst und sage, Herr, öffne mir jetzt dein Wort. Öffne mir das Verständnis für dein Wort, für deine Gedanken. Und dann nehme ich die Bibel, schlage sie auf, dort an der Stelle, wo ich gerade bin, und ich lese ein einziges Kapitel. Wenn du ein Kapitel am Tag liest, bist du in 3 Jahren und 3 Monate durch. Das heißt, die allermeisten von uns sind noch jung genug, dass sie damit die Bibel noch einmal durchbekommen. Hoffe ich. Viel lesen ist auch gut, Rentner dürfen gerne mehr lesen, aber Schüler und Arbeitstätige, ein Kapitel reicht. Und dann lesen wir den Abschnitt und machen uns Gedanken und sagen, drei Fragen für Anfänger. Die erste Frage ist, was lerne ich in diesem Kapitel über Gott? Zweite Frage, was lerne ich in diesem Kapitel über mich selber, über die Menschen? Und dritte Frage, was lerne ich aus diesem Abschnitt für mein heutiges Leben in der Welt? Für meine Arbeit, für meine Schule, für mein Zuhause sein, was auch immer. 3 Fragen, nachsinnen und dann in den Alltag gehen oder ich weiß nicht, wann deine beste Zeit ist, es umzusetzen. Und dann wirst du merken, wie Gottes Wort in einer Kontinuität zu dir spricht, dich verändert und du letztendlich einen großen Segen daraus haben wirst. Und das wünsche ich uns allen wirklich von ganzem Herzen. Amen.